Blickwechsel. Unternehmen müssen sich bisweilen radikal ändern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das kann nur gelingen, wenn der Wandel perfekt kommuniziert und konsequent umgesetzt wird. Text: Klaus Schmalholz. Gelesen von Heike Burmeister und Olivia Samnick. Impulse kompakt Nummer 12. Erst veröffentlicht Februar 2017.
Der ist komplett irre. Diesen Satz hatte Godo Röben, Geschäftsführer Marketing, Forschung und Entwicklung, schon auf der zweiten Seite seiner Präsentation notiert. Und damit die Reaktion der Beiräte des niedersächsischen Unternehmens Rügenwalder Mühle recht genau vorhergesehen. Röben wusste, dass er den Herren mit seinem verwegenen Plan einiges zumutete. Rügenwalder Mühle, ein traditioneller Wursthersteller, sollte fortan auch vegetarische Produkte anbieten. Auf insgesamt 81 Seiten breitete er die Gründe für eine Ergänzung der bisherigen Produktpalette um ein völlig neues Segment aus. Weg von der Wurst und hinein in den Trend mit vegetarischen Produkten. Es wurde die Grundlage für ein Change-Projekt, das das Familienunternehmen mit 683 Mitarbeitern seit dem Jahr 2014 um- und vorantreibt. Die Beiräte waren zwar skeptisch, aber sie stimmten dem Vorhaben letztlich zu. Weil Röben stichhaltige Argumente vorweisen konnte und weil er bereits die Zustimmung von Firmeninhaber Christian Raufuß hatte. Ein Wursthersteller soll zum Vorreiter des Veggie-Trends werden? Klingt zunächst unsinnig. Doch immer wieder stehen Unternehmen vor radikalen Umwälzungen, neudeutsch Change genannt, die ihre Inhaber und deren Führungskräfte vor große Herausforderungen stellen. Das gilt auch für den Farbstiftehersteller Edding, der sich wegen eines schrumpfenden Kernmarktes nach neuen Erlösquellen umsah und anfing, Nagellack zu verkaufen. Neue Absatzmärkte zu entdecken ist aber nur die eine Hälfte des Erfolgs. In gleichem Maße kommt es darauf an, die Mitarbeiter auf die neuen Zeiten einzuschwören, sie mitzunehmen auf die Reise ins Unbekannte. Viele Unternehmer und Führungskräfte unterschätzen diesen Teil des Change Managements. Kein Wunder, dass rund 70% aller Veränderungsinitiativen scheitern. Das ergab eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey. Kernaufgabe jedes Unternehmers ist es, seine Firma profitabel zu führen. Doch immer wieder sind dazu Veränderungen nötig. Verschärfter Wettbewerb führt beispielsweise zu mehr Spezialisierung, sinkende Kundenzufriedenheit zwingt die Verantwortlichen, die Prozesse neu zu organisieren, oder der technologische Wandel erfordert ein Vordringen in neue Absatzmärkte. Auch Fusionen lösen Change-Prozesse aus, weil die Firmenkulturen aneinander angepasst werden müssen. All das erfordert von der Belegschaft die Bereitschaft zum Wandel, zum Abschied vom gewohnten, gelernten, gekonnten Arbeiten. Und von der Firmenleitung die Fähigkeit, die Mitarbeiter auf diesem Weg nicht zu verlieren. Das ist gar nicht so leicht. Denn der arbeitende Mensch neigt verständlicherweise dazu, grundlegende Veränderungen seiner Aufgaben und seines Arbeitsplatzes als Bedrohung wahrzunehmen. Schließlich gab es ja mal gute Gründe, den Job so einzurichten und genau diesen Mann oder jene Frau dafür einzusetzen. Das soll auf einmal alles nicht mehr gelten? Das ist eine große Herausforderung für die Führungsmannschaft, die in solchen Phasen wissen sollte, welche Methoden für welche Art von Change-Prozessen am besten geeignet sind. Das Problem? Change ist in vielen Unternehmen zum Modewort verkommen, zum Wischiwaschi-Begriff für neue Formulare, zur Floskel für die permanente Verbesserung der Arbeitsabläufe. Doch eine tiefgreifende Veränderung erfordert eine systematische Herangehensweise, damit die Mitarbeiter mitziehen und nicht bremsen, damit sie verstehen, warum der Wandel notwendig und sinnvoll ist. Die wichtigsten Methoden entstanden Mitte der 1980er Jahre im Mutterland des Managements in den USA. Zu den wichtigsten Methoden gehören die Zukunftskonferenz, der Open Space Ansatz sowie das World Café und das Konzept des Real-Time Strategic Change. Welche Methode geeignet ist, hängt vor allem davon ab, ob die Mitarbeiter eigene Ideen einbringen sollen und wie viele von ihnen in den Prozess eingebunden werden. Dafür muss man wissen, hat die Geschäftsleitung schon entschieden und es geht nur noch um die Umsetzung? Ist nur ein Teil des Unternehmens betroffen, zum Beispiel der Produktionsbereich, oder geht es darum, das gesamte Unternehmen neu auszurichten? Wichtig sei, das schreibt der Change-Experte Klaus Doppler in seinem Buch Change, wie Wandel gelingt, dass zu Beginn die richtigen Ausgangsfragen gestellt werden. Wird das, was wir heute gut können, in Zukunft überhaupt noch gebraucht? Ist die Art und Weise, wie wir unsere Produkte oder Dienstleistungen herstellen und anbieten, hinsichtlich Qualität, Zeit, technischen Möglichkeiten und Kosten noch der bestmögliche Weg? Exakt diese Fragen hatte sich der Marketingchef der Rügenwalder Mühle gestellt und dann hat sich Gude Rüben lehrbuchmäßig ans Werk gemacht. Die kleinste Hürde war, Inhaber Christian Raufuß zu überzeugen, den Veggie-Weg einzuschlagen. Raufuß ist zwar gelernter Fleischermeister, aber auch ein Unternehmer, der die Zeichen der Zeit zu deuten vermag. Der Fleischkonsum der Verbraucher geht hierzulande nach jahrelangem Anstieg leicht zurück. Außerdem verspürt Raufuß eine Verantwortung dafür, dass die Nutztierhaltung die Umwelt durch Treibhausgase extrem belastet. Der Familienunternehmer musste und wollte etwas tun, um die Existenz seiner Firma langfristig zu sichern. Da kam Rüben mit seiner irren Idee gerade recht. Zunächst ging er das Projekt klassisch nach dem alten Top-Down-Prinzip an. Nach der Präsentation im Beirat verkündete er den Führungskräften den Schwenk zur Fleischersatzproduktion. Schon da gab es viele Skeptiker. Zwar sagte Marc Rode, Leiter des Außendienstes, Veggie passt zu uns, denn das passt aufs Brot. Doch einige seiner 40 Bezirks- und Verkaufsgruppenleiter verzogen verächtlich die Mienen, als sie in eine Schinkenscheibe aus Eiklar, Rapsöl, Traubenzucker und Paprikaflocken bissen. Schließlich mussten sie die Pflanzenwurst den 8500 Händlern schmackhaft machen, die Rügenwalder beliefert. Ein typischer Change-Effekt. Widerstand gegen das Neue und eine klassische Führungsaufgabe. Wie lässt sich dieser Widerstand in positive Energie für die Veränderungen umwandeln? Rübens Aha-Effekt kam, als ein Kollege ihm eines Tages sagte, du musst alle Mitarbeiter mitnehmen und nicht nur vor dem Beirat und der Führungsriege präsentieren. Also verkündeten Rüben und Raufuß bei einer Betriebsversammlung der gesamten Belegschaft ihr Vorhaben. Doch auch da spürten sie Gegenwind. Die Hälfte der versammelten Mitarbeiter war deutlich gegen unsere Pläne, sagt Raufuß. Viele von ihnen lehnten wie Betriebsratschef Udo Bratzke nicht den Plan an sich ab, fragten sich aber, wie sollen wir das schaffen? Wie sollen ausgerechnet gelernte Fleischer plötzlich zu Spezialisten für Pflanzennahrung werden? Da hilft nur eins, meint Experte Doppler. Hinhören, hinhören, hinhören. Falsch sei die Annahme, die Geschäftsführung müsse sich nur ein Change-Modell aussuchen, das dann zügig exekutiert werde. Der anspruchsvolle Teil der Arbeit ist die Umsetzung. Und dabei gelte, sagt Doppler, Konflikte müssen ausgetragen werden. Die Führungsmannschaft brauche dafür ein Bild von der Welt der Betroffenen. Welche Überzeugungen haben die Mitarbeiter? Wer von ihnen sieht Notwendigkeiten für Veränderungen? Welche Vorstellungen haben sie von der Zukunft der Firma? Per Ledermann hatte das Gefühl, dass er etwas ändern musste. Mit Ende 20 stieg er beim Stiftehersteller Edding ein, dem Unternehmen, das sein Vater Volker Detlef Ledermann mitgegründet hatte. Das Unternehmen hatte gerade den 5. Vorstand innerhalb von 10 Jahren verloren. Es fehlte einfach eine langfristige Strategie. Mein Vater konnte nicht loslassen, sagt Per Ledermann heute 44. Edding hatte zwar über 90% Markenbekanntheit, doch lag darin auch die Krux für jede Veränderung. Weil die Marke Edding eng mit Filzstiften verknüpft ist, lassen sich neue Geschäftsfelder nur schwer erschließen. Dennoch versucht das Unternehmen seit einigen Jahren, diesen Spagat hinzubekommen. Mittlerweile gibt es von Edding Druckerpatronen, Sprayfarbe, Fugen und Porzellanstifte, Edding Nagellack und inzwischen sogar ein eigenes Tattoo-Studio. Eine gewagte Markendehnung, das weiß auch Ledermann. Doch der Grund für die neue Experimentierfreudigkeit des Traditionsunternehmens ist einfach. Sie ist schlicht notwendig. Der Bürobedarfsmarkt, Eddings Kernmarkt, wird in den kommenden Jahren zumindest in Europa eher schrumpfen als wachsen. Der Grund dafür ist die Digitalisierung. Früher wurden etwa Pakete mit Edding-Stiften beschrieben. Heute werden Barcodes aufgedruckt. Noch wachsen wir in unserem Kernbereich jedes Jahr, sagt Ledermann, der mit seinen Markern hierzulande Marktanteile von bis zu 85% erzielt und mit Edding noch nie rote Zahlen geschrieben hat. Aber wenn der Markt schrumpft, haben wir keine Möglichkeit für weiteres Wachstum. Um seine Belegschaft von der Veränderung zu überzeugen, hat Ledermann die Mitarbeiter früh eingebunden. 2009 lud er zu einer sogenannten Strategie nach dem Open Space Konzept ein. Weitere Treffen folgten, zuletzt zur Unternehmenskultur. Jeder der 200 Mitarbeiter am Hauptstandort Ahrensburg durfte kommen, keiner musste. Allein zur ersten Strategienacht erschienen gut 3/4 der Belegschaft. Exakt 305 Ideen sammelten die Mitarbeiter in Workshops wie Alles rund um Farbe oder Markieren im Jahr 2050, darunter aktuelle Umsatzbringer wie die Druckerpatronen. Später entwarfen die Mitarbeiter Konzepte für Innovationen wie Sprayfarben und Nagellack. Wir wollten zwei Dinge herausfinden, sagt Vorstandschef Ledermann. Ist Edding wirklich nur der Stift? Was passt sonst noch zu uns als Marke? Das ist genau richtig, sagt der Change-Experte Matthias Zurbonsen, der viele Open-Space-Veranstaltungen in mittelständischen Unternehmen organisiert. Der Erfolg solcher Großgruppentreffen hängt für ihn vor allem von 3 Faktoren ab. Einem Thema, das Leidenschaft erzeugen kann, Zurbonsen, das scheint im Fall Edding geklappt zu haben, sonst wären nicht so viele Mitarbeiter zu dem Termin erschienen. Dem freiwilligen Charakter des Treffens und der Bereitschaft der Führungsriege, die Ereignisse anzunehmen, auch wenn die Erfolgsaussichten ungewiss sind. Geradezu idealtypisch legte der Edding-Vorstand einen Fragenkatalog fest, an dem er jeden Vorschlag misst. Ein neues Produkt muss unbedingt das wiederholen, was der Konsument von uns erwartet, sagt Ledermann, der mit diesem Grundsatz eine Verwässerung der Marke verhindern will. Deshalb sieht etwa die Kappe des Edding-Nagellacks genauso aus wie die des bekannten Stifts. Über Marktforschung und Kundenbefragungen hat der Vorstand außerdem herausgefunden, dass Edding immer dann viel zugetraut wird, wenn es darum geht, Farben dauerhaft auf Oberflächen zu bringen. Dieses Versprechen will Ledermann mit seinen Sprays genauso einlösen wie mit dem Nagellack. Bei Druckerpatronen gab es vor Eddings Markteinstieg kaum Markenanbieter, die Fremdpatronen produzierten. Das war unsere Chance, sagt Ledermann. Nur 3 Jahre nach der ersten Strategienacht erwirtschaftete Edding mit dem neuen Produkt schon knapp 10% seines Umsatzes. Lange galt bei Edding die Devise, dass die Firma nicht mehr als 25% des eigenen Produktportfolios selbst herstellen möchte. Diese Regel gibt es so nicht mehr, sagt Ledermann. Aber wir müssen nicht zwingend alles selbst machen. Die Druckerpatronen etwa lässt Edding in Frankreich produzieren. Für den Nagellack wurde ein Partner in Luxemburg gefunden. Die Entwicklung der Lacke und Tinten und die Vermarktung inklusive Produktdesign bleiben in Ahrensburg. So stellen wir die Qualität der Produkte sicher, die unseren Namen tragen, sagt Ledermann. Für jede Produktinnovation steckt sich der Edding-Vorstand das Ziel, möglichst schnell einen 7-stelligen Umsatz zu erreichen und in absehbarer Zeit profitabel zu arbeiten. Bei den Sprays hat das 2 Jahre gedauert. Dem Nagellack will Ledermann 3 Jahre Zeit geben. Da ist die Markendehnung maximal. Cornelia Steinborn, verantwortlich für 58 Nagellackfarben, räumt ein, dass die Belegschaft erst gespalten war. Das Überzeugungsrezept der Kosmetikfachfrau: man muss früh mit allen Leuten sprechen. Wenn man teilt, was man tut, kann man Begeisterung entfachen. Der Erfolg der ersten Produkte und das Mitmachen hat bei der Belegschaft in Ahrensburg die Akzeptanz für weitere Change-Projekte gestärkt. Das kann Ledermann in regelmäßigen Stimmungsbarometern ablesen, die das Unternehmen online auf freiwilliger Basis anonym erhebt. Erfolg motiviert eben, sagt er. Das gelte besonders in Change-Situationen. Mit der frühen Einbeziehung der Mitarbeiter hat Edding einen entscheidenden Faktor eines jeden Change-Projekts richtig angepackt. Das Hauptproblem vieler Führungskräfte besteht darin, mit den Emotionen umzugehen, die im Spiel sind. Den Emotionen der Mitarbeiter, aber auch den eigenen. Jeder Wandel läuft in der Regel nach einem bestimmten Muster ab, einem Auf und Ab von Wut, Aggression, Trauer und Aufbruchstimmung, der sogenannten Trauerkurve. Das sei für viele Führungskräfte ungewohntes Terrain, weil sie gewohnt seien, sich als Problemlöser für Sachthemen zu begreifen und so zu handeln, sagt Management-Coach Gerhard Nagel. Bei Change-Prozessen sind negative Gefühle wie Angst und Widerstand im Spiel, aber auch positive Assoziationen wie Neugier und Interesse. Die meisten Führungskräfte haben aber nicht gelernt, mit Gefühlen umzugehen, sagt Nagel. Sie wurden an den Hochschulen für die sachorientierte Problemanalyse ausgebildet. Sie sind gewohnt, in Prozessen und deren Lösung zu arbeiten. Ein Change-Prozess überfordere deshalb viele, weil dieser fachlich-sachliche Ansatz hier nicht funktioniere und das Erfolgsgeheimnis im richtigen Umgang mit den Emotionen liege. Nagel arbeitet mit seinem Team bei Change-Projekten oft mit Großgruppen von bis zu 1000 Leuten. Um in diesen Dimensionen ein gemeinsames Verständnis für den Wandel herstellen zu können, nutzt er spezielle Kommunikationstechniken. Er vermeidet die übliche Managementsprache und versucht, den Wandel emotional aufzuladen. Er arbeitet mit Bildern, spricht nicht von 20% Marktanteil, die es zu erreichen gelte, sondern von einem Berggipfel, den man gemeinsam erklimmen wolle. Als Nagel einmal 1000 Mitarbeiter eines Unternehmens in einer Stadthalle versammelt hatte, ließ er per LKW 1000 Trommeln anliefern, für jeden eine. So konnten die Leute buchstäblich einen gemeinsamen Rhythmus für ihr Change-Projekt finden und spüren. Um die hin und her wogenden Gefühle nicht allein dem Flurfunk zu überlassen, richtet Nagel etwa offene Treffen in der Kantine ein. Dort können die Mitarbeiter in einem moderierten Prozess ihre Pro- und Kontra-Argumente vortragen. Das führt oft zu hitzigen Debatten, sagt der Management-Coach. Aber so erreichen wir eine Öffnung der Mitarbeiter zu kritischen Themen und eine verbesserte Streitkultur. Diese Treffen sollen kein konkretes Ergebnis für ein Problem ergeben. Sie dienen dazu, die kontroversen Standpunkte artikulieren zu können, Kritikern ein Forum zu bieten, die eigene Meinung zu schärfen. All dies sind Maßnahmen, die den Kern jedes Change-Projekts bilden, die richtige Kommunikationsstrategie. Die größte Schwierigkeit der Welt besteht nicht darin, Leute zu bewegen, neue Ideen aufzunehmen, sondern alte zu vergessen, zitiert Coach Doppler den britischen Ökonomen John Maynard Keynes. Wie also sieht eine gute Change-Kommunikation aus? Doppler empfiehlt, sich an den Erkenntnissen der sozialpsychologischen Verhaltensforschung zu orientieren, die der Psychologe Dieter Frey entwickelt hat. Eine verständliche Sprache benutzen, also auf Fachchinesisch verzichten. Den Mitarbeitern Sicherheit vermitteln, also eine beschlossene Strategie als unvermeidbar kennzeichnen, um so das Bedürfnis nach Planungssicherheit zu befriedigen. Menschen fürchten Verluste mehr, als sie Gewinne begrüßen. Also ist bei der Veränderung deutlich zu machen, dass Verluste minimiert werden sollen, anstatt mögliche Gewinne allzu sehr in den Vordergrund zu stellen. Das Grundbedürfnis nach Transparenz und Sicherheit bedienen, also darauf achten, dass der Sinn des Wandels klar und nachvollziehbar benannt wird. Das Bedürfnis der Mitarbeiter nach fairer Behandlung beachten, also auf eine möglichst gerechte Lastenverteilung achten. Andreas Kokott, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberatung DevNet, hat erkannt, wie wichtig diese Punkte im Umgang mit seinen Kunden sind. Kokots 150 Mitarbeiter beraten Banken und Versicherungskonzerne und entwickeln Software. Viele dieser technischen Neuerungen bringen für die Mitarbeiter der Kunden neue Aufgaben mit sich. Es entstehen neue Rollen, die zu Konflikten führen können. Wenn dann Kokots Berater Michael Scherer zusammen mit den Kunden neue Software entwickelt, werden diese Konflikte sichtbar. Frust und Ärger der Kundenmitarbeiter entladen sich dann oft. Irgendwann wurde dem IT-Unternehmer klar, dass es nicht reicht, nur gute Techniker zum Kunden zu schicken. Während einer IT-Neuinstallation wandeln wir uns vom reinen Berater zum Change-Begleiter, sagt Kokott. Deshalb ließ er seine Führungskräfte und Berater wie Scherer bei Coach Doppler eine Ausbildung in Change-Management absolvieren. Nun beherrschen seine Mitarbeiter Kommunikationsrezepte, die im Umgang mit Menschen wichtig sind, deren Arbeitgeber einen grundlegenden Wandel vollziehen. Scherer entwickelt zum Beispiel zusammen mit Führungskräften des Kunden Kommunikationsformate, etwa einen Newsletter oder Artikel für die internen sozialen Medien. Und Projektmitarbeitern verdeutlicht er, wie wichtig es ist, mit Meinungsführern aller Hierarchieebenen ins Gespräch zu kommen, etwa persönlich beim Mittagessen, um deren Anforderungen an die neue Software zu erfahren. Denn eines hat sein Chef Kokott gelernt. Wenn sich das Arbeitsumfeld grundlegend verändert, geht es auch um Gefühle, denen man angemessen begegnen muss. Ob ein Change-Projekt ein Erfolg wird, hängt von der richtigen Kommunikation ab. Die Belegschaft muss vom Wandel überzeugt sein. Wer glaubt, es genüge, den Wandel zu verkünden, hat meist schon verloren und gehört wohl bald zur Mehrzahl jener 70% aller Unternehmen, deren Change-Projekte scheitern.
Neustart in 8 Schritten. Veränderungsprojekte durchlaufen dem Management-Experten John P. Cotta zufolge 8 verschiedene Phasen. Rund 70% aller Change-Projekte scheitern. Das liegt nach Erkenntnissen von John P. Cotta, US-Professor für Führungsmanagement, der als einer der wichtigsten Forscher für Veränderungsmanagement gilt, hauptsächlich an 2 Dingen. Dem Widerstand gegen die Veränderung unter den Mitarbeitern und dem Zurückfallen in alte Muster. Kotter identifizierte 8 Phasen dieser Veränderung, von deren Einhaltung das Gelingen des Wandels nach seiner Beobachtung entscheidend abhängt. Erstens, Dringlichkeit aufzeigen. Erzeugen Sie bei Ihren Führungskräften und Ihren Mitarbeitern ein Bewusstsein für die Dringlichkeit des Wandels. Zeigen Sie Szenarien auf, die eintreten könnten, wenn die Veränderung nicht angegangen wird. Zweitens, Führungskoalition aufbauen. Gewinnen Sie richtungsweisende Befürworter für den Wandel im Unternehmen. Achten Sie dabei auf eine gute Mischung von Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen mit verschiedenen Kompetenzen. Drittens, Vision und Strategie entwickeln. Entwickeln Sie eine starke Vision und konkrete Strategien, mit denen Sie das Ziel des Wandelns erreichen möchten. Kommunizieren Sie dieses Ziel, indem Sie eine starke Rede vor der Belegschaft halten. Viertens, die Vision kommunizieren. Wiederholen Sie die formulierte Vision immer und immer wieder gegenüber Ihren Führungskräften und auch gegenüber Ihren Mitarbeitern. Auf diese Weise schaffen Sie Vertrauen in das Change-Projekt und stärken die Motivation Ihrer Mitarbeiter. Fünftens, Hindernisse aus dem Weg räumen. Bei Veränderungsprozessen gibt es immer Widerstände und Bremser. Gestalten Sie Ihre Organisationsstruktur sowie Ihre Arbeitsabläufe auf eine Weise, die diese Hindernisse aus dem Weg räumen kann. Sechstens, kurzfristige Erfolge sichtbar machen. Vermeiden Sie es, gleich zu Anfang allzu hohe Ziele festzulegen. Bestimmen Sie stattdessen lieber schnell erreichbare Zwischenziele und belohnen Sie dann ausdrücklich jene Mitarbeiter, die diese Ziele erreichen. Siebtens, Veränderung weiter antreiben. Analysieren Sie nach jedem erreichten Zwischenziel die positiven und negativen Aspekte des Weges bis dorthin. Verbessern Sie auf dieser Grundlage Ihr Change Management. Achtens, Veränderungen in der Unternehmenskultur verankern. Verankern Sie die erreichten Ziele fest in Ihrer Unternehmenskultur. Erst wenn dies gelungen ist, ist der Veränderungsprozess erfolgreich abgeschlossen. Die besten Ideen entstehen am Stehtisch. Kurz vorgestellt. 4 Methoden, die helfen, einen grundlegenden Veränderungsprozess in kleinen und großen Unternehmen anzustoßen, zusammen mit den Mitarbeitern, die ihre eigenen Anregungen beisteuern können. Erstens, Zukunftskonferenz. Die Zukunftskonferenz eignet sich für Großgruppen, deren Mitglieder zunächst die Gemeinsamkeiten herausarbeiten, um darauf basierend innerhalb von 3 Tagen konkrete Initiativen zu entwickeln, wie das Unternehmen zukunftsfähig umgestaltet werden kann. Teilnehmerzahl 30 bis 70 Personen. Zweitens, Open Space Konferenz. Das Ziel einer Open Space Konferenz ist es, in 2 bis 3 Tagen mit einer großen Zahl von Menschen zu einem übergreifenden Change-Thema wesentliche Teilthemen innovativ und lösungsorientiert zu bearbeiten und eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Dabei kann jeder Teilnehmer ein Thema zur Diskussion stellen. Ob es weiterverfolgt wird, hängt vom Gesetz der 2 Füße ab. Wer es als irrelevant betrachtet, kann den jeweiligen Workshop einfach wieder verlassen. Teilnehmerzahl 50 bis 2000 Personen. Drittens, World Café. Das World Café eignet sich schon für kleine Gruppen. Es dauert nur rund 45 Minuten bis zu 3 Stunden. Die Teilnehmer stehen oder sitzen im Raum verteilt an kleinen Tischen mit 4 bis maximal 6 Personen. Auf den Tischen liegen beschreibbare Papierdecken, mithilfe derer ein Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln gleichberechtigt beleuchtet wird. Um den Diskurs anzuregen, wechseln die Teilnehmer mehrmals die Tische und Gruppen. Teilnehmerzahl 12 bis 2000 Personen. Viertens, Real-Time Strategic Change. Die Methode mit dem sperrigen Namen Real-Time Strategic Change zielt darauf ab, einen grundlegenden Wandel in sehr kurzer Zeit umzusetzen. Sie soll möglichst alle Mitarbeiter an der Entwicklung einer Strategie beteiligen und sie auf diese Weise für die Veränderung gewinnen. So soll erreicht werden, dass die Veränderung nicht als von oben vorgegeben gilt. Teilnehmerzahl 40 bis 2000 Personen.